So, liebe Leute, kommt rein, tretet ein. Nein, nicht reinkommen, nein, doch, wie auch immer. Liebe Hörenden, Schäfchen, liebe gefolgsame Herde, ich begrüße euch zu Folge 143 von Tischlein deck dich. Und ja, ich bin auf einem Trip, bin on a roll. Also ja, diese letzten Tage habe ich viel gepodcastet und muss heute aber wiederum nachschieben. Weil das war ja zu bewegend gestern. Das war ja fulminant und furios und glorios und grandios und jedwedes Adjektiv ist hier passend, dass die Überschreitung und die Prächtigkeit ausdrückt und die Reichhaltigkeit. Und so ist es wohl, liebe Leute. Und ja, also ich bin nicht mehr so krank wie zuvor. Ihr merkt vielleicht in meiner Stimme, dass sie sich ein bisschen erholt oder auch nicht, wie auch immer. Wir haben also heute dieses Buch vor uns von Bolaño. Da kann ich ja einfach nochmal weiterlesen. Das ist ja ganz klar, dass sich das ergibt. Und es tut aber Not, zuerst zu einem anderen Thema zu reden, so wie ja auch gestern, das vielleicht ein harter Bruch war, ein harter Einschnitt und ein wirklich ganz krasser Themenwechsel dann. Und mit bisschen kruden Querverbindungen dann. Warum rückt Hitler ein? Warum greift Hitler an? Was ist mit ihm? Egal, Leute. Heute gehen wir nun wiederum zurück zu der politischen Frage. Wie besiegen wir die Faschisten? Und lesen wir mal einen Grund. Ich hatte heute sogar schon gedacht, ich wollte eine spanische Folge wiederum machen. Aber nein, dachte ich dann, dieses Buch muss ich vorlesen. Und wegen Bolaño wäre es natürlich, würde es sich eher anbieten, auf Spanisch zu podcasten, weil das auch viel schöner klingt und auch viel originaler und wortgetreuer da ist natürlich. Und das ist ja wirklich sowas von verhunzt, diese Übersetzung. Also, liebe Leute, ich kann es wirklich noch gar nicht fassen, was das der Übersetzerin oder dem Übersetzer unterlaufen ist, ja. Da bin ich jetzt doch mal gespannt. Ich nehme nur kurz den Namen dieses Übersetzerix herausfinden. Erschienen im Karl Hanser Verlag. Karl Hanser, ja. Aus dem Spanischen, von Heinrich von Behrenberg. Heinrich von Behrenberg, ja. Also, lieber Heinrich, das war nix an der Stelle. Und gut, ich werde die anderen Stellen auch überprüfen. Aber wenn solche eklatanten Fehlleistungen vorkommen und an so intimen Stellen, vor allem an so entscheidenden Stellen, da wird mir ja wirklich übel. Das ist ja, was soll man dazu noch sagen? Die haben die ganze Zeit Sex in dieser Szene und er ist also in ihr drin. Was ich übrigens interessant finde, ist dieser Ausdruck, dass man sagt, du bist in mir drin. Und ich fände es irgendwie auch logisch, würde man sagen, nur das Glied ist in ihr oder in ihrer Vagina drin. Das sind diese Feinheiten der Sprache, aber finde ich interessant, dass immer wieder der Mann hier in diesem Alltagsduktus, normalen Sprachgebrauch, identifiziert wird mit seinem Glied. Und das liefert uns vielleicht schon eine sehr wichtige psychoanalytische, ein Fingerzeig gleichsam, kann man sagen. Ja, das liefert uns eine Deutung und einen Fingerzeig. Aber ja, das soll jetzt hier uns nicht weiter beunruhigen oder verunsichern, liebe Hörer. Ich rede ja über diese Themen, weil es die materielle Realität ist, dass es bei uns allen eher spärlich aussieht in den Schlafzimmern oder diese Schlafzimmerflauten, von denen Pfaller berichtet, dass die sich durch die Gesellschaft ziehen und alle Schichten betroffen sind und nicht mehr wissen, wie sollen sie ihr Lustkapital noch retten. Ja, also da folge ich einfach Pfanne und sage, deshalb auch muss ich so schmutzig reden, um wiederum diese schmutzigen Intimzonen auch vielleicht ein bisschen lustvoll zugänglich zu machen. Und es ist also ganz normal, ich sagte mit Mitte 20 noch keinen Partner gehabt zu haben oder auch mit Mitte 30, naja gut, ich weiß nicht, da wird es dann schon langsam natürlich eng mit dem Kinderkriegen immer das Problem für die Frauen. Da müsste man dann also schon mal in die Gänge kommen, aber als Mann kann man sich Zeit lassen. Aber ja, es ist sehr traurig, diese Situation von heute. Und vor allem denkt man an diesen Text, diesen Tobruk-Text aus Folge 129 oder so. So viel Aufwand für so wenig Ertrag, ja, und wir knechten wirklich die ganze Welt hier. Und was kommt dabei raus? So ein scheiß entfremdetes Leben hier. Ja, okay, wir müssen nicht vor dem Tod uns fürchten. Nicht ganz so sehr wie so viele Leute auf der Erde. Müssen wir ums Überleben am nächsten Tag bangen. Aber ja, so ein Leben, das einfach gar nicht mehr wert ist und dann noch nicht mal mehr zu Sex führt. Und ja, das wollte ich hier nur kurz ausdrücken und ja. Ich gehe heute wieder an gegen die Schlappheit und Schlaffheit. Ich glaube, das war in Folge 131, das hatte ich gerade noch publiziert oder gestern. Gegen die Schlappheit und Schlappheit gehe ich an, ja. Die Schlappheit. Ja, das sagte ich da so wunderbar wiederum in dem, ja, leicht faschisierendem Duktus. Und ja, das ist eben dieser starke Duktus, den ich auch beibehalten will. Denn das ist ja nur der Form nach der Faschismus. Und da sollten wir also nicht so Angst vor dem bösen Wolf haben und glauben, das führe dann auch zum Faschismus, wenn man nur Lust daran empfinde, so stark zu reden und gegen die Schlappheit und Schlaffheit zu polemisieren. kommen wir also zu Marlon Grohn. Er ist auch so, dass er sagt, ja, liebe Leute, seid autoritär oder lesen wir es uns genau durch. Was er sagt, ist nämlich in diesem Kapitel 7 von Teil 3 seines Buches Kommunismus für Erwachsene, sagt er, naja, wir sind heute alle so anti-autoritär und deshalb brauchen wir erst den autoritären sozialistischen Staat, um uns zu entwickeln und überhaupt zu Rande zu kommen mit unserem Leben, weil von allein sind wir nicht in der Lage, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und das wirft ja sehr schön die Brücke, baut die Brücke zu Pfaller und so weiter. Und diese bedrückende Situation, all unsere Biografien, die wirklich ruiniert werden, in die Sackgasse führen, zugrunde gerichtet werden, durch diese bürgerliche Herrschaft, die kapitalistische Herrschaft an der Basis und die pluralistische liberale Meinungsfreiheit im Überbau. Diese Freiheit, die mir auch so viel Angst macht, da bin ich jetzt frei. Aber traue mich noch nicht mal, Stefan zum Beispiel nochmal anzuschreiben und ihn zu fragen, was hielt er denn jetzt von meiner Kritik, die jetzt ja langsam so beendet ist, dann mit 130, 135 war, 134 oder was auch immer, 135 war die letzte wirkliche Folge, aber die Kritik geht ja immer weiter, meine Schüsse von Bug, die werde ich ja auch nicht einstellen, aber wie auch immer, sein Urteil. Und ich traue mich aber nicht mal, ihn anzuschreiben oder auch Marlon Grohn anzuschreiben, der zumindest so freundlich war, mir zu antworten, im Gegensatz zu Stefan. Also, ja, so bin auch ich so ängstlich und unfähig, ja. Lesen wir hier ein Zitat von Hegel, den ich jetzt auch ein bisschen las, auch gerade aus dieser, sagen wir es ruhig, diese Angst vor Marlon Grohn auch, mein autoritärer Lehrer, weil so wie er schreibt, schreibt er eben so, dass er den Leuten auch sagt, ihr müsst auch die Klassiker lesen und wer noch nie einen Blick in die Werke Hegels geworfen hat, der kann ja wohl nicht verstehen, dass die Idee eine längere Zeit braucht, um sich zu verwirklichen. Und so ist es mir dann auch klar geworden. Ja, man redet da über so Leute wie Stalin oder magst, aber das kann man nicht ernsthaft machen, wenn man sie nicht selber gelesen hat. Und deshalb bilde ich mich da auch ran, auch wenn es weh tut, sage ich ganz klar. Aber Hegel, ja, tut immer wieder weh, ist so unverständlich, aber ist auch an manchen Stellen ganz gut. Man muss einfach weiterlesen, es ist eine schöne Beschäftigung. Und dieser Textfluss bei ihm, also die Phänomenologie des Geistes lese ich, der ist unvergleichlich, den findet man sonst nirgends. Man versteht vielleicht nicht direkt, aber wenn man dann weiterblättert von einer Seite zur anderen, dann ist es doch so eine ganz eigene Symphonie der Begriffe und der Sätze. Und ja, es ist was Melodisches, was Harmonisches, was Rhythmisches und man will dann auch nicht mehr aufhören, obwohl man immer wieder innehalten will und sich fragen will, was sagt er hier, was soll das und wie, was war noch mal, wie ist das zu begreifen? Ja, es ist nicht zu begreifen, beim ersten Mal lesen wahrscheinlich, für mich jedenfalls nicht, aber es ist trotzdem eigentlich wunderschön zu lesen, kann ich deshalb hier auch nur empfehlen und ja, das sagte ich, also aus Angst auch. Ja, so ist es, aber der Mensch, dem muss man auch Angst machen. Wie Hax eben schrieb, die russischen Bauern wurden dann mit den Gewehren in die Fabriken getrieben und anders lernt man es halt nicht. Und auch ich würde es ja nicht anders lernen. Ja, dass ich zur Arbeit gehe und so weiter, das ist eben die Frage. Ich klopfe mir schon auf die Schulter dafür, dass ich jetzt immerhin relativ viel schreibe, auch wenn immer noch sehr verstreut über verschiedene Werke, aber doch schon so eine gewisse Routine und das mit dem Podcasten ist ja sowieso eher so, dass ich mich da zügeln muss und mir sagen muss, jetzt mal weniger wie in den 130er Folgen, wie ich es mir sagte, und jetzt gönne ich es mir aber wieder die volle Ladung jetzt. Ja. Und ja, aber so muss man autoritär sein und das habe ich auch von ihm gelernt und ja, auch diese Angst. Es ist ja aber richtig, dann bloßgestellt zu werden, wenn man Hegel noch nicht gelesen hat oder Stalin, dann kann man sich auch nicht als Hegelianer oder Stalinist bezeichnen. Aber ja, ich und da fällt es dann schwer, eben mitzureden. Und daher kann man das nur so nachholen. Aber ja, jetzt kommen wir hier nur zu diesem kurzen Hegel-Zitat und dann geht es um den Stalinismus. Ein welthistorisches Individuum hat nicht die Nüchternheit, dies und jenes zu wollen, viel Rücksichten zu nehmen, sondern es gehört ganz rücksichtslos dem einen Zwecke an. So ist es auch der Fall, dass sie andere große, ja heilige Interessen leichtsinnig behandeln, welches Benehmen sich freilich dem moralischen Tadel unterwirft. Aber solche große Gestalt muss manche unschuldige Blume zertreten, manches zertrümmern auf ihrem Wege. Das besondere Interesse der Leidenschaft ist also unzertrennlich von der Betätigung des Allgemeinen. Denn es ist aus dem Besonderen und Bestimmten und aus dessen Negation, dass das Allgemeine resultiert. Es ist das Besondere, das sich aneinander abkämpft und wovon ein Teil zugrunde gerichtet wird. Nicht die allgemeine Idee ist es, welche sich in Gegensatz und Kampf, welche sich in Gefahr begibt. Sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund. Das ist die List der Vernunft zu nennen, dass sie die Leidenschaften für sich wirken lässt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden leidet. Die Bolschewiken vertreten also die Idee des Kommunismus und manche von ihnen gehen dann tragischerweise auch zugrunde durch verschiedene welthistorische Situationen und Umstände, die durch verschiedenste Faktoren und Akteure herbeigeführt sind. Sicherlich nicht so, dass Stalin da am Schalthebel sitzt und sagt so und so. Aber ja, viele Bolschewiken sterben dann zum Beispiel im Terror von 37, 38, obwohl sie Alt-Bolschewiken waren, die von Anfang an dabei waren. Und ja, da geht ein Teil zugrunde. Das Besondere ist es, der Besondere, der einzelne Mensch ist es, die besonderen Menschen, die kämpfen sich aneinander ab und ein Teil geht zugrunde, aber die Idee des Kommunismus hält sich im Hintergrund unbeschadet. Und womit hier Hegel aber noch nicht rechnen konnte, ist natürlich die geballte Macht der Medienmonopole, die uns dann eintrichtert wiederum seit 70 Jahren, dass Stalin ein böser Diktator war, ein Tyrann, Despot, Potentat, der die Freiheit beschränkt und so weiter. Ja, also wenn Hegel das natürlich gekannt hätte, dann wäre diese Frage die List der Vernunft, ist es eben, dass der Begriff durchkommt, sich unbeschadet hält und eine Idee der höheren Gesellschaftsform sich etwa durchsetzt, wie Grunder schrieb. Diese Idee muss durchgesetzt werden von einem einzelnen Individuum und er zählt hier auf Cäsar, Königin Elisabeth, Robespierre, Napoleon, Lenin oder Stalin. Für alle gilt das, was Hegel hier schrieb. Nun gut. Genau, ja. Und ja, meine Frage vom letzten Mal mit Alexander dem Großen. Ja, das ist auch was Großes, was er leistet, sage ich. Und er tritt da auch manche Blume aus und tötet die gegnerischen Soldaten. Aber das ist dann trotzdem auch irgendwie bewundernswert. Dann sollten wir nicht einfach so verurteilen und sagen, alle Kriege sind böse und schlecht. Und nee, so ist es einfach nicht. Und der Krieg ist der Urheber von vielen guten Sachen, wie es bei Nietzsche heißt, oder von vielen Erfindungen. Weiß ich nicht genau, wie dieses Zitat war. Aber ja, was der Unterschied ist, also Stalin, sage ich ganz klar, er steht in dieser Tradition, derer, die da einfach mit mehr oder weniger Gewalt, mehr oder weniger brachial, die Gesellschaft emporhiefen von der einen Stufe zur nächsten, so wie auch Cäsar und gut, Alexander war da eben schon irgendwie besonders in seiner blinden Eroberungswut und das war nicht so wirklich, dass er dadurch eine Gesellschaft aber gegründet hat, aber die Kultur irgendwie verbreitet hat und dadurch ja auch viel aufgewirbelt hat. Aber gut, und ja, diese ganzen Individuen sind so und so auch Königin Elisabeth, die zur Zeit von Shakespeare geschrieben hat, das habe ich in diesem Hax und Müller Buch gelesen, Hax Buch von André Müller, dass sie die ideale Umwelt schuf für Shakespeare, um so tätig zu sein und mit dem folgenden König, der dann 1602 oder so auf den Thron stieg, konnte Shakespeare gar nicht mehr schreiben und deshalb lasse ich jetzt erst gerade von einem Literaturkritiker oder Literaturwissenschaftler Wertheimer, dass es die Theorie gibt, Shakespeare sei dann nach Spanien gegangen und sei eigentlich die gleiche Person wie Cervantes und hätte deshalb dann da den Quixote geschrieben, weil Don Quixote ist ja 1605 erschienen und es ist eben das Rätsel, warum hat Shakespeare in seinen letzten 10 Jahren gar nichts mehr veröffentlicht oder geschrieben. Und das fand ich eine sehr schöne Theorie. Also ja, eine und dieselbe Person, Shakespeare, hat da geschrieben und dann war Königin Elisabeth tot. Was genau ihre Neuerungen auf Staatsebene waren, kann ich auch überhaupt nicht sagen, ist aber auch egal. Sie war eben auch eine progressive, emanzipative, hat da was geleistet für Erfolg und für den Fortschritt der Menschheit. Und ja, nicht an ihr liegt es, dass England heute wiederum so zurückgeworfen, so degeneriert ist und so viele Menschen dort leiden und unter dieser Klassenherrschaft. Also ja, und da geht Shakespeare dann also runter nach Spanien und wird zu Cervantes und veröffentlicht das ja. Interessant, aber nicht ganz zu sagen, was dran ist oder eher natürlich nichts dran, weil ja auch Cervantes Lebensdaten belegt sind, dass er zum Beispiel in Algerien in Gefangenschaft war, 5 Jahre oder so, dass er irgendwie als Soldat gefangen genommen wurde und dann irgendwann freigekauft wurde. Und aber das ist auch die Frage, ne? Darüber gibt es halt auch keine Belege mehr. Was war er wirklich dort oder was ist das? Das ist die ganz spannende Frage der Geschichte. Das ist ja sowieso mein Thema, wo es keine Quellen gibt und keine Belege gibt. Gut, aber irgendwie ist ja trotzdem was passiert. Irgendwie, wir haben keine Aufzeichnungen mehr darüber, dass Cervantes da war, aber irgendwie war er doch in Algerien. Und so zumindest seine Lebensgeschichte, die er dann vielleicht selber erzählt hat oder die auch andere bestätigt haben. Nun ja, wie dem auch sei, da drifte ich ja gern ab hier ins Literarische wieder Geschichten erzählen, ja. Aber jetzt kommen wir zum beinharten Theoretisieren. Dieses Buch ist also theoretisch und ja, das macht einem Angst, dieses Autoritäre vor allem zu lesen und sich dann zu fragen, was folgt aus der Lektüre? Jetzt muss ich noch weitere Bücher lesen und kann es mir nicht so bequem machen. Man will doch eigentlich nur bequemlich und träge sein und Energie sparen, wie es uns die Natur vorgibt. Aber ja, ich lese hier einfach rein. Also Seite 176. Der Stalinismus ist jene kommunistische Kampfform, die sich jeglicher Romantik, das heißt den seit geraumer Zeit von linken Folkloristen angebrachten bürgerlich-liberalen Verzierungen, des handfesten kommunistischen Interesses entledigt hat. Die Wahrheit über Volk und Proletariat legt er offen zutage. Desillusionierend ist das nur für Idealisten. Genau, diese Wahrheit interpretiere ich so, wie degeneriert eben das Volk und das Proletariat sind. Die können wir nicht so anpacken, dass wir denen sagen, liebe Leute, ihr wisst doch auch, mit dem Kapitalismus, den wollen wir stürzen, sondern wir müssen da wirklich eigentlich mit dem Holzhammer draufhauen und denen ganz klar auch vielleicht was von Latz knallen und dem Proletariat sagen, hört mal, wir Kommunisten, wir übernehmen jetzt hier Verantwortung für uns alle, für euch auch, aber wir erwarten hier, dass ihr auch alle an einem Strang zieht und wir müssen erstmal diese materielle Herrschaft etablieren, den Sozialismus aufbauen und erst dann kann das Volk vielleicht auch geistig sich so weit entwickeln, zu begreifen, dass dieser Sozialismus das Richtige und Gute ist. So weit war man in der DDR vielleicht noch nicht mal gekommen und es hätte dann noch weitere Aufklärung bedurft, was ja normal ist. Der Geist ist so träge und so weiter, genau. Ja, völlig klar. Also, den Glauben an eine Notwendigkeit demokratischer Lügen zur Überzeugung der einfachen Leute hat er bei Zeiten abgelegt. Die Wahrheit über diese steht nur noch in Texten, die sie nicht begreifen. Nun gut, ist mir nicht ganz klar, dieser letzte Absatz. Wer begreift was nicht? Aber ja, dass man diese Lügen braucht, die Demokratie. Und so weiter. Wir müssen uns halt anpassen. Das ist jetzt halt unser System und da wollen wir ja nicht so. Da wollen wir ja legal sein, ne? Legale Marxisten, wie es damals schon zu Lebenszeiten hieß, worüber er sich mokierte. Nun ja. Und wer doch begreift, gehört damit automatisch schon jener bolschewistischen Avantgarde an, die fürderhin den Volksblödsinn und die Einfachheit der Leute unterdrücken, also verhindern wird. Die Massen sind ja nun leider sowieso sehr unentschieden. In ihrer Mehrheit wollen sie mal dies, mal jenes. Und man kann sich also nicht im Mindesten auf ihr trügerisches Urteil über den Kommunismus und seine Partei verlassen. Ein solches Urteil, wo es nicht ohnehin nur Ressentiment ist, kann sich rasch wieder ändern und Massen, die man vor der Revolution noch zuverlässig auf seiner Seite wähnte, könnten danach schnell untreu werden und in die andere Richtung ausschlagen. Um das zu vermeiden, legt die KP keinen allzu großen Wert auf ihre Zustimmung, denn genau diese könnte einem in postrevolutionären Zeiten das Genick brechen. Schließlich herrscht ein Volk, das konterrevolutionäre Kräfte gegen Sittliches aufzubringen vermögen, kein Mangel, auch nicht nach erfolgtem Umsturz der Besitzverhältnisse. Genau, das ist sehr langsam der. Sozialismus ist eine eigene Gesellschaftsepoche, wie Ulbricht sagt. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass das erstmal Jahrzehnte, Jahrhunderte so geht. Und die Leute aber nicht auch auf einen Schlag dann aufgeklärt sind. Ach so, jetzt verstehe ich das auch mit diesem Vermögen. Ich dachte, das wäre ein Fehler, aber nein. Die konterrevolutionären Kräfte, also ja, es gibt bestimmte Interessengruppen natürlich, die Erben, die Großaktionäre und Großindustriellen. Bestimmte Klassen also, die Bourgeoisie, um sie beim Namen zu nennen, und die flüstert dem Volk wieder was ein und kann das sogar mobilisieren dann gegen den Kommunismus und gegen die kommunistische Partei. Nicht das Volk selber mobilisiert sich nicht, die sind wirklich nur diese träge Masse, die wird mal hier mal dorthin geworfen. Ja. Außerdem dürfte die Geschichte doch hinlänglich bewiesen haben, welcher Klasse der stalinistische Aufbau zugute kam. Sicherlich nicht der Bourgeoisie. Wir machen den Sozialismus, wenn die Arbeiter da mittun, schön. Wenn nicht, machen wir den Sozialismus trotzdem. Man wird die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, zumal in Deutschland, dass eine Revolution gegen das Volk und also im Interesse der Menschheit durchzusetzen ist. Wir dienen dem Volke, indem wir es verachten. Scheißvolk! Nun ja, liebe Leute, nimmt das nicht zu persönlich hier. Ihr seid ja auch nur so ein liebes Volk und könnt hier schön zuhören an den Empfangsgeräten und ihr müsst gar nichts weiter machen. Das ist ja das Schöne am Kommunismus, anders als an der Demokratie. Da ist man immer so aufgescheucht. Ja, die Kamerateams springen rum in den Fußgängerzonen und halten jedem ihr Mikrofon unter die Nase. Und die demokratische Wahl, alle 4 Jahre musst du dich entscheiden und musst dich dann rechtfertigen im Bekanntenkreis. Was machst du? Wen wählst du? Und wie ist das mit dem Klimawandel? Wie viel Zeit haben wir noch mit dieser oder jener Partei? Ja, und das ist eine grundlegende Gewalt, die uns allen heute demokratischen Bürgern angetan wird. Nicht so schlimm natürlich wie die ökonomische Gewalt. Aber trotzdem, wir werden da aufgehetzt, gegeneinander, einer gegen den anderen und Familien gespalten und so weiter. Aber wozu das alles ist, sowieso eine Einheitsfraktion. Die Bourgeoisie, die herrscht und von der die Parteien halt verschiedene Ausformungen und Ausdünstungen sind. Aber selbst die Linke ist ja auf diesem Pfad zu sagen, dieses BRD-Vaterland ist unser Vaterland und wir stützen seine Werte und auch gegen Putin und gegen jeden Autokraten und wie auch immer. Also ja, und es ist wohl so, wie ich mal in Folge 109 in der Episodenbeschreibung schrieb, die Unsterblichkeit, die hat Marx erreicht durch seine Theorien. Er ist nun unsterblich in unserem Gedächtnis, aber daraus muss ja auch was folgen. Und was folgt daraus? Es sind jetzt vielleicht viele Leute zurückgeblieben im Ostblock, in ehemaligen sozialistischen Ländern, die immerhin noch einen Bezug zu Marx haben, die ihn vielleicht gelesen haben. Und darum geht es eben zu lesen, sich Gedanken zu machen. Und darauf können wir unsere revolutionäre Strategie aufbauen. Zum einen neue junge Leute, so wie ich hier aus dem Westen, aber andere auch, die vielleicht übrig geblieben sind. Und die verstehen, dass dieses neue Freiheitsregime möglichst schnell beseitigt werden muss und wir zum Sozialismus zurückkehren müssen. Genau, und ich meine, es geht einfach nur darum, Marx zu lesen oder darüber auch zu diskutieren und die anderen Klassiker. Und ja, mehr ist es ja auch gar nicht. Im Übrigen kann man ja sein Leben einfach so leben und muss ja auch jeder so tun, erstmal arbeiten. Und vor allem im heutigen bestialischen System, der Kampf alle gegen alle, da muss man ja auch irgendwie Privatier sein. Privatier, dieses Wort, das Freibeuter heißt auf Englisch. Ja, da muss man ja so sein und einfach frei Beute machen. Und ja, es ist schon heroisch, wenn man da noch die Zeit findet und den Mut, dann sich kommunistisch heranzubilden und so zur Verfügung zu stehen, falls die KP es doch mal hinbekommt, den Sozialismus zu machen. Aber ja, das Volk müssen wir so ansprechen, dass wir sagen, da kannst du ja auch was Großes leisten. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass du hier wie jetzt dein Wahlkreuz machst und dadurch wird dann der Bundestag besetzt und die Regierung gebildet. Nein, das ist eine Veralberung. Und dann nimmt man die Leute ja auch nicht ernst. Und das ist dann wirklich eine reine Demütigung auch, ja. Demütigung. Wenn jeder weiß, dass Kapital herrscht und dazu muss man auch nicht studiert haben oder Marx gelesen haben, um das zu wissen, sondern das ist ja wirklich schon Gemeinwissen, Gemeinplatz. Nun gut. Nun aber jetzt dieses wichtige Kapitel und das ist sehr lang und danach bin ich wahrscheinlich sowieso dann fertig, körperlich auch. dann erschöpft. Lesen wir aber hier rein und das ist ja schön. 7 und danach kommt nämlich Nummer 8. Das achte Kapitel heißt dann Stalinismus bei Marx. Das hatte ich schon öfters mal vorgelesen. Schon irgendwann in den 30ern und auch nochmal in den 100ern. Und das ist wichtig, um zu verstehen, Stalin, es geht nicht um die Fetischisierung seiner Person oder die Verengung auf nicht mal auf die historische Epoche. Und ja, das war eine extreme Epoche und da gab es dann extreme Inhalte der Politik. Aber die Form der Politik wurde ja schon von Marx so vorgezeichnet mit den despotischen Eingriffen ins Eigentumsrecht und so weiter, dass wir Terror anwenden. Das kommt jetzt hier nicht vor, aber irgendwo gibt es anscheinend auch ein Zitat von Marx, in dem er Terror fordert und rechtfertigt. Aber ja, wie auch immer, das ist... Da kommt Grohn dann nämlich zurück auf Marx, um zu den Ursprüngen zurückzugehen und zu sagen, ja, jetzt arbeiten wir das mal historisch auf. Und das heißt eben nicht, die Historie zu verengen auf die Zeit von Stalin, sondern lässt sich die Revolution ja auch nur aus den Vorbedingungen verstehen und den Vorgedanken, die andere schon fassten, über die Gesellschaft, die sie damals vorfanden und sehr scharfsinnig analysierten, zu Mitte des 19. Jahrhunderts schon. Wie Marx eben. Also ein halbes Jahrhundert vor der wirklichen Revolution dann in Russland. Nun, Kapitel 7. Speziell die Deutsche Linke ist ja ein großer informeller Verein, in der viele widersprüchliche Strömungen vereint bzw. gespalten sind. Sie bietet für jeden ein kuscheliges Plätzchen, um zu ermöglichen, dass in ihr alle gleichzeitig Unrecht haben können. Aber selbst für die wenigen Linken, die im Recht sind, ist hier und da ein kleiner Bereich abgesteckt. Schließlich basiert das gesamte Pleiteunternehmen auf Moralismus und Begriffs- und Kategorienlosigkeit, wie auf Beliebigkeit und persönlichen Sympathien, was sich der Stalinismus selbstverständlich zunutze macht. Die meisten Linken heute, ob Barrierefreiheitsaktivisten, Identitätspolitik-Propagandisten oder grüne Jugend, sind auch bloß die neuen Katholiken, die ständig mit erhobenem Zeigefinger ihren moralischen Bedürfnissen nachkommen, ohne überhaupt ein Interesse außerhalb ihrer Seele, also in der Wirklichkeit zu haben. Ja, und da muss ich aber auch ein bisschen versöhnlich dann eingreifen, weil ich ja gestern das sagte mit meiner Begriffsarbeit, will ich hier die Identitätspolitiker auch einfach ins Boot holen, die Grünen, die Fridays for Future Kids und ja, durch diese Begriffsarbeit, wie ich meinte, mit den Check Your Privileges und Critical Whiteness, genau. Aber ja, interessant finde ich einfach diese These hier in diesem Satz, ja, die haben ein Interesse in ihrer Seele, die Seele halt zu verschönern, aber ein Interesse an der materiellen Welt da draußen, was zu ändern, haben sie nicht. Und das verbindet er dann mit den Katholiken. Die sind eben auch so anders dann als die Protestanten, die dann diese Arbeitsethik mit reinbringen und durch das Schaffen sich Erleichterung verschaffen, das hat dann auch was Göttliches. Die verändern die Welt dann schon mal. Aber ja, weiter im Text. Der Stalinismus hat mit solcherlei Derivaten bürgerlicher Moral nichts weiter zu schaffen. Wir organisieren die revolutionäre Professionalität. Und zur Professionalität gehört, wenn sie gelingen soll, das Täuschen, Austricksen und Verbergen, ebenso wie die offene Verkündigung. Ja, da denke ich nur dran. Diese Folge Diktator 130, das ist auch so, dass man denken könnte, ich mache ja nur Spaß und so weiter, aber ich verkünde einfach offen meine Pläne und ja, selbst wenn ich dafür ins Gefängnis muss, vom Verfassungsschutz beobachtet oder wie auch immer, ist mir egal. Ich muss einfach so durchziehen. Die offene Verkündigung und ja, also natürlich ist dieser Staat, gibt es da eine Willkür, Justiz vor allem gegen linke Aktivisten, die dann in Gefangenschaft gehalten werden oder jetzt auch dieser Corona-Protestant Michael Ballweg, der hier in Stuttgart einsitzt, schon 4 Monate lang und ja, unter fadenscheinigen Begründungen natürlich, und aber viele kaufen ja natürlich in der linken Szene, wie da immer wieder Vorwürfe konstruiert werden und Menschen dann einfach ihrer Freiheit beraubt werden und ja, da Das ist hier unsere Freiheitsordnung. Aber ja. Die stalinistische Riege der Weltvernunft macht keinen Hehl daraus, dass sie Enteignungen will und ebenso bestrebt ist, sich zu deren Durchsetzung und Sicherung des Erreichten staatlicher und sonstiger institutionalisierter Gewalt. Also Notwehrapparate wie Geheimdienst, Geheimpolizei, Haftanstalten usw. zu bedienen. Das ist also nichts als die Wiedereinführung gut erprobter Mittel, die das sogenannte einfache Volk natürlich auch diesmal ablehnen darf, wenn es so großes Interesse hat, weiterhin als Hampelmann der besitzenden Klasse zu fungieren. Und das ist auch so schön. Hier hat man den Gefühl, der Text, der Verfasser spuckt gleichsam aufs Volk. Und das ist so eloquent ausgedrückt, das ist ja viel besser, als was ich immer sagte, ich ejakuliere auf euch und so weiter. Ja. Also da ist wirklich besser, so zu schreiben, und das ist ja noch viel tiefschürfender und hoffentlich verletzender auch. Natürlich muss man verletzen, um die Leute erstmal zur Raison zu bringen, dass sie ihren bisherigen Gewissheiten abschwören oder sie anzweifeln. Nun, trotzdem wird dem Stalinismus von linken Volksfreunden vorgeworfen, er nähre mit der offenen Verkündigung seiner Positionen lediglich antikommunistische Ideologie, was der Stalinismus erstens nie bestritten hat und zweitens auch nicht weiter als tragisch, sondern als richtig erachtet. Denn auf solche Weise wird ja klassischerweise der Klassenkampf eingeläutet und weitergetrieben. Und so ist dann der Gegner gezwungen, sich in den Streit mit uns zu begeben, in welchem er auf lange Sicht nur verlieren kann. Bedauernswerterweise wollen die antiautoritären und emanzipatorischen Linken, wie natürlich ohnehin die Linksliberalen, also Kleinbürger, diesem Streit um jeden Preis aus dem Weg gehen und somit den Klassenkampf an seiner weiteren Entfaltung hindern. Ja, und so auch in der DKP, da hatte ich nur diese eine schöne Diskussion im Biergarten damals noch im Sommer, das war so schön, mit meiner Freundin auch, die Ortsgruppe habe ich da getroffen in Stuttgart. Aber der eine sagte da, ja, dann auch, war da eher kritisch gegenüber dem Stalinismus eingestellt und meinte, ja, es ist eine strategische Knackfrage, ob wir uns jetzt so positiv auf Stalin beziehen oder nicht. Also ich referierte da ein bisschen von Grohns Thesen, sagte, ja, entweder wir bringen den Begriff aufs Tableau oder die Bürgerlichen und dann eben zu deren Bedingungen. Also es hilft ja nichts, Stalinismus ist ein Begriff, der ist weiterhin im Umlauf und dann müssen wir ihn eben für uns verwenden und positiv besetzen. Und er meinte, ja, das ist genau eine theoretische Knackfrage, ist es so oder so. Und ja, aber solange das so eine Knackfrage ist und man da unentschieden ist, steht man ja eigentlich auf der Position zu sagen, wir treten nicht ein in diesen Klassenkampf, wir wollen den Gegner, das bürgerliche Lager, nicht herausfordern, dazu sich in den Streit mit uns zu begeben. Ja, und am Anfang mag sein, dass sie da gewinnen, weil der Stalinismus jetzt halt so konnotiert besetzt ist und wenn da eine mediale Auseinandersetzung gibt, dann wird man da einfach niedergebrüllt, niedergeschrien und das ist ganz klar, Stalinismus, das ist Massenmord, das ist Menschenverachtung, das ist, ja. Und das ist aber nicht weiter tragisch, legt Marlon Grohn hier ja herausragend dar. Das, ja, es ist einfach der Klassenkampf, wenn man antikommunistische Ideologie nährt. Wenn man sagt, ja, jetzt sag doch einfach nochmal, was habt ihr so für Ressentiments gegen den Kommunismus, was hat sich da angestaut? Und ja, dann begibt man sich in diese Auseinandersetzung und auf lange Sicht können die Bürgerlichen da nur verlieren. Aber es ist halt gut, die da erstmal reinzuziehen und nicht die Auseinandersetzung zu meiden. Andere begriffslose Arbeiterschulungsfolkloristen wiederum werfen uns vor, der Stalinismus sei elitär und setze sich zu sehr von der Arbeiterklasse ab. Auch dieser Vorwurf ist nicht haltbar, da wir Stalinisten selbstverständlich Teil der Arbeiterklasse sind. Wenn der Großteil dieser Klasse sich aber nach unten hin von der stalinistischen Avantgarde absetzt, indem er meint, von jedwedem Anflug eines Gedankens ungetrübt bleiben zu müssen, sowie vom Kommunismus nichts wissen will, ist der Stalinismus durchaus gewillt, daraus seine in der Tat undemokratischen Schlüsse zu ziehen. Denn wenn die Proletarier aller Länder sich nun mal nicht vereinigen, muss der Bolschewismus eben nachhelfen. Die Arbeiterklasse ist schließlich, das darf als eine der grundlegenden Einsichten des stalinistischen Lehrgebäudes gelten, nie fähig, sich selbst zu regieren. Was der rätikommunistische Phantast Anton Paneköck allen Ernstes als Alternative zum Stalinismus vorschlägt. Solange sie Teil der bürgerlichen Gesellschaft ist. Sie ist, auch das hat der Verlauf der Geschichte der Arbeiterbewegungen erschöpfend erwiesen, ohne der unverzagten Hilfestellung einer Parteiavantgarde nicht mal fähig, sich vom Joch der Bourgeois-Regierung loszureißen. Erst recht, je weniger sie dieses Joch überhaupt als ein solches noch wahrzunehmen imstande ist. Die Hilflosigkeit des real existierenden Proletariats hat die Notwendigkeit der stalinistischen Praxis zur direkten Folge. Genau, und wie ich mal sagte, das Intimste, was ich je sagte, war, dass ich jeden Montag zittere vor dem Chef und so auch heute. Heute ist Sonntag und ich zittere, irgendwie habe ich es gemerkt vorher und weiß gar nicht, ob morgen habe ich mich noch krank gemeldet, aber danach muss ich dann lange wieder zurück zur Arbeit. Und ja, irgendwie zittere ich, irgendwie weiß ich nicht, was verlangt der Kunde von mir, dass jetzt die Arbeit eine Woche liegen geblieben ist und da drohen dann schon allerlei Probleme aufzutauchen und ja, man weiß nicht, man ist wirklich so unter Druck, man ist ein Sklave, aber ja, es wird einem ja nicht bewusst als Joch, ne? Dafür sorgen ja die demokratischen Medien, dass dann alles so wahrgenommen wird, als hätte es seine Richtigkeit, obwohl es eine große Schweinerei ist. Und deshalb ja meine Frage an Stefan und Wolfgang, was müsste eigentlich noch passieren, ne? Ich weiß nicht, wenn man sich einfach mal so vor Augen hält, den Ist-Zustand, die faktische Realität, die wir heute vor uns haben, und sich dann fragt, ja, diese beiden, die halten fest an der liberalen Demokratie und die sind wirklich an Bord. Aber, oder auch anti-stalinistisch eingestellt. Aber was müsste eigentlich noch passieren, dass sie dann begreifen, der Arbeiterbewegung, dem Arbeiter, dem können wir nicht so ohne weiteres eine politische Idee nahebringen, die dann auch zu was führt, sondern wir müssen die wirklich erstmal führen durch eine Partei. Und gut. Und hier begreife ich natürlich mich selbst ein. Jetzt kommt nämlich wieder eine Beleidigung. Aber vor allem auch diese anderen Podcaster möchte ich hier mit einschließen. Die sind ja auch Proletarier, die sind ja auch angewiesen auf die Verwurstung ihrer Arbeitskraft und machen da mehr oder weniger Profite mit ihrem Produkt, dessen Qualität, naja, bestreitbar ist, so wie ich es ja bestritten habe. Aber nun, hier weiter im Text. Dass die heutigen Proletarier zum Gutteil ein dummes Gesindel sind, mag von den Anhängern des Proletkults bisher unbemerkt geblieben sein. Aber es hilft nichts. Man macht Revolution nicht wegen, sondern trotz der Proletarier. Die Rede vom Subjekt der Revolution ist durch die Bearbeitung in den Mühlen des Linksradikalismus ohnehin völlig zur Verwirrtheit ausdrückenden wie stiftenden Phrase heruntergekommen. Es ist ja ganz beachtlich, dass ausgerechnet jene linken Volksfreunde, die gerne beim Pöbel beliebt wären, Pöble, und jederzeit dazu bereit sind, ihr Bestes für die Massen zu geben, na, so wie ja auch ich, ne? Ich bin ja auch Massenagitat, aber ja, für die Massen zu geben und diese auch dabei noch hinter sich wähnen, also linke Populisten wie etwa eine Jutta Ditfurth oder die Granden der Linkspartei, die ihren gnadenlosen Opportunismus mit den Gefühlen oder Erwartungen des Volkes zu rechtfertigen gelernt haben, bei jener Bevölkerung so unpopulär und verhasst sind wie kaum jemand sonst, während selbst die größten Arbeiterfeinde von der CDU sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Und das ist so ein wichtiger Satz hier, ja. Katja Kipping oder die Granden der Linkspartei, auch Sarah Wagenknecht ist ja auf diesem populistischen, und sie will jetzt eine eigene Partei, aber ist egal. Ja, sie wähnen die Massen des Volkes hinter sich und sind dann aber so verhasst, wie selbst die CDU-Leute nicht. Und ja, bei Sarah Wagenknecht war es ja wirklich so, dass sie immer irgendwie auf Platz 10 war oder sehr, sehr unbeliebt in diesem ZDF-Barometer. Das ist interessant, ja. Und Hax schrieb aber damals noch in den 90ern, Sarahs Person ist identisch mit dem Kommunismus. Ja, aber heute ist sie ja auch nur ein Produkt ihrer Zeit, der Umwelt und so weiter. Da kann sie dann ja auch nicht mehr dagegen angehen, irgendwie gegen den demokratischen Mainstream. Nun ja. Also selbst die Arbeiterfeinde sind beliebter als die Linken, die von den Volksmassen schwafeln. Die Leute, wenn sie auch verblödet sind, sehen ja zumindest doch, dass Linksliberale und Sozialdemokraten sie nicht als Subjekt, erst recht nicht als eines der Revolution anerkennen, sondern als Objekt ihrer persönlichen kleinbürgerlichen Revolte benutzen wollen. Es kann, das entspricht den Erkenntnissen von Marx und Engels und ist nicht weiter neu, im Allgemeinen, also auf längerfristige historische Sicht, letztlich nur die Arbeiterklasse Subjekt einer sozialistischen Revolution sein. Und wer auch sonst, es wird dann ja nur noch Arbeiter geben. Weil sie jene Klasse ist, die schon heute das herstellt, was in der sozialistischen Wirtschaftsweise zentral sein wird, die Gebrauchswerte. Sie macht also den Großteil der notwendig anfallenden Arbeit und ist die entscheidende Größe im Produktionsprozess. Das bedeutet aber nicht, dass diese Klasse im Besonderen, also auf kurzfristige historische Sicht, zum Behuf der Revolution nicht auch zeitweise das Objekt einer die Arbeiterklasse einzig und geschichtlich gültig allein vertretenden revolutionären Partei sein kann. Die proletarische Revolution wird ohne das Wissen und Zutun des Großteils des Proletariats vorbereitet und in Gang gesetzt werden. Das mag bedauernswert scheinen, aber das Proletariat muss sich, da kann es ja im Einzelnen in der Güterproduktion noch so fleißig sein, zunächst mal vom Objekt zum Subjekt der Weltgeschichte emporentwickeln. Und der Stalinismus sorgt dafür, dass das auch gelingt, indem er es zum Objekt der Revolution macht, es mitschleift, die zur Herstellung ihres eigenen Glücks noch nicht fähigen zu diesem geleitet. Genau, und das mit dem eigenen Glück, das kommt hier gleich auch nochmal aufgegriffen. Ja, man muss heute ja gezwungenermaßen unglücklich sein im Kapitalismus. Es ist wohl so, dass man da zittert, wie auch ich, und ich habe gar keine Wahl. Ich bin dann so. Das ist die ökonomische Gewalt, die mir angetan wird. Und im Sozialismus darf man aber auch noch ganz frei unglücklich sein, aber eben aus freier Entscheidung, schreibt er dann hier im Anschluss. Also ja, die Proletarier können mitwirken in der kommunistischen Partei und so können sie dann ja Einfluss nehmen. Und ja, Leute, aber hier muss ich dann vielleicht wirklich abbrechen einfach. Es ist kläglich dann, wie ich hier ende, aber das ist ja noch mitten im Kapitel und weiß jetzt wirklich nicht. Nee, aber ich muss hier dann wirklich enden, weil ich so entkräftet auch bin. Und schon die Folge wohl beenden, kann ich dann einfach nur sagen. Also das ist jetzt ein Übel, ein Fauxpas. Und kann ich mir gar nicht erklären, meine heutige Schwäche. Es ist durch die gestrige, ja auch schon vorgestrige Verausgabung zu erklären. Und ja, aber vor allem auch dadurch, dass heute Sonntag ist und ich einfach zittere. Und selbst wo ich morgen noch krankgeschrieben bin, die Eingeweide drehen sich mir um. Und obwohl ich eigentlich weiß, dass ich meinen Job ja machen kann und fleißig bin bei der Güterproduktion, aber ich bin eben doch so unsicher und muss das ja auch ausdrücken, weil ich ja immer so sicher auftrumpfe und aufspiele hier als Massenbespaßer. Und so bin ich auch im Podcast. Aber das ist nun mal nicht diese Form der bürgerlichen Lohnarbeit, sondern das ist die freie kommunistische Arbeit hier, die ich ganz frei dann in den Pool der gemeinschaftlich oder einzeln produzierten Waren werfe. Aber auch hier ist es ja gemeinschaftlich, die Webseite muss gehostet werden, das Mikrofon hergestellt werden. Ja, und so ist es ein Gemeinschaftsprodukt, auch dieser Podcast von vielen Leuten, die ich noch nicht mal kenne und mir zusammen. Und das ist aber irgendwie ja nur ein Hobby, sagen wir mal. Auch wenn ich das ganz ernst meine und mich ganz ernst in den Kampf stelle, ja, so viel ist schon klar, möchte ich hier sagen. Und ja, liebe Leute, also vielleicht noch ein Liedchen oder auch nicht. Ich fühle mich einfach ein bisschen, puh, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich möchte nur noch kurz von den 29ern die E-Mail lesen, die sie mir, die E-Mail, die das automatische Monatsupdate, das jetzt reingekommen ist. Das Metavers wird größer als die heutige Wirtschaft, okay. Ja, die schauen hier, was treibt die Bourgeoisie, was planen die Chefs der Bourgeoisie, Metavers und so weiter. Mehr Geld, mehr Action. Interessant. Sesselgeneräle, das hat mir nur eingeleuchtet, dass ja auch ich hier von meinem Sessel als General über den Krieg spreche. Das kommt hier vor in diesem Text. Michael Friedmann hat ein Buch geschrieben, Fremd. Ja, aber es macht mich einfach auch traurig. Ja, meine Schüchternheit, dass ich mich jetzt auch nicht anhören will an die beiden, aber dass ich mir auch denke, ja, was sollte dabei auch rauskommen? Ich habe sie jetzt ja so zerlegt durch meine Kritik und ich wüsste auch gar nicht mehr, also weiß auch gar nicht mehr, ob sie jetzt noch in den Spiegel schauen können und so weiter, wie ich das schrieb. Oder ja, das würde mir dann auch leid tun, wenn sie den Spiegel jetzt mittlerweile abmontieren müssten. Und das wäre wirklich dann. Fremd. Schmerzlich intensiver Text. Das ist ein Buch über das Fremdsein, das Äußere und das Innere. Eine Erfahrung, die exemplarisch für viele Menschenschicksale ist. Es ist allen Menschen gewidmet, die irgendwo im Nirgendwo leben. Ja, so ich zumindest heute habe ich wirklich dieses Gefühl, ganz im Nebel zu sein. Aber dann geht es ja wieder. Unter der Woche, wenn man nützlich ist als Proletarier, dann fühlt man sich auch wieder selbstbewusst und so weiter. Das habe ich schon öfters betont, wie man eigentlich am Wochenende versumpft und wirklich in diesem Nirgendwo lebt. Aber dann, ja. Und das ist eben so perfide, was uns der Bourgeois antut, dass wir nur dort uns so produzierend und arbeitend und so grundmenschlich fühlen dürfen, nur dort, wo es ihm Profite generiert. Und dass wir dabei so überbeansprucht werden, dass wir da noch kaputt gehen und uns am Wochenende einfach nur auf die Couch legen können. Und ja, aber ich weiß nicht, was soll dieses Buch? Also, wie auch immer, also es ist egal. Ausländer, Inländer. Hier gibt es aber interessante Bücher auf Amazon. Global gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Das klingt mir interessanter. Zeitenwende, der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde. Auch ein Buch von Friedmann und Harald Welzer. Erleben wir einen Epochenumbruch, aber das ist alles nicht interessant. Natürlich müssen wir den Epochenumbruch ins Werk setzen, aber eben so, wie es uns passt, uns Kommunisten. Und ich weiß nicht, was soll das? Es tut mir jetzt auch leid, hier so zu enden, liebe Leute. Und ich bin einfach ganz hilflos, aber will meine Schwäche eigentlich auch nicht eingestehen, aber muss doch hier eingestehen. Ich bin so schwach und schmutzig und der Stalinismus gibt mir noch ein bisschen Halt, ja, doch. Aber wir müssen dann darauf zurückkommen und ich kann hier nur optimistisch enden und sagen, wir werden also auf Stalin, auf sein Erbe zurückkommen, dieses Erbe, das wir nicht beschmutzen dürfen, sondern wirklich das ganze andere Erbe, das Erbe der räuberischen, blutigen Akkumulation des Westens, der Kolonialisierung, Industrialisierung, des Faschismus und so weiter. Das müssen wir wirklich in Frage stellen, beschmutzen und sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass unser heutiger Wohlstand und unsere Demokratie darauf beruht, ne? Dass in Afrika nämlich keine Demokratie ist in vielen Ländern, der Diktator da steht, das beruht ja einfach darauf, dass die ökonomisch weniger haben und sie sich einfach nicht leisten können, da so ein Firlefanz noch aufzuführen mit liberalen Rechten, Frauenrechten und so weiter. Das kommt dann alles eben im Gefolge davon, wenn es ökonomisch auch besser läuft. Und so bei uns, nicht weil wir bessere Menschen sind, sondern weil wir so böse Menschen waren, die so viel akkumuliert haben und dass jetzt selbst hier das Proletariat mal ein bisschen überleben darf, zumindest, genau, der Arbeitslose zumindest überleben darf, auch die Frauen, Rechte sind gesichert, was ja gut ist, ja, meine ich, das ist kein Firlefanz. Nur es ist eben in diesem Sinne ein Firlefanz, wenn wir dann glauben, ja, wir haben hier die tolle Demokratie und das ist, da sind wir einfach besser als andere Diktaturen. Nee, sondern es ist ja genau eine Dialektik. Wir haben hier Demokratie, weil die dort Diktatur haben und hier gibt es liberale Rechte und Abtreibung und so weiter, weil es dort das nicht gibt und weil dort die Religion noch so stark verankert ist, weil dort die Ökonomie so stark in Trümmern liegt, am Boden liegt. Und ja, also verdorrt ist und von uns immer wieder ausgebeutet wurde. Und man kann schon mal diese Frage stellen, was ist jetzt eigentlich schlimmer, der direkte Kolonialismus, den es damals noch gab im 19. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allem von England und Frankreich, auch von Deutschland, aber also dieser direkte Kolonialismus, dass man in anderen Ländern einrückt und die so beherrscht auch noch, da vielleicht nur so einen Vasallenherrscher hinsetzt. Oder der heutige Imperialismus, ist der vielleicht sogar schlimmer, wie wir diese Länder also in einer Scheinunabhängigkeit halten und denen sagen, jawohl, ihr seid doch Souveräne, wir akzeptieren euch, wir sind hier alle eine Menschheitsfamilie, in der UN gibt es 180 Nationen und wir stehen alle auf einer Augenhöhe. Ne? Wir reden hier untereinander wie Menschen, Menschen, Brüder, ne? Brüderlichkeit und so, Schwesterlichkeit und so ist es. Also ja, das ist nun meine Frage hier zum Schluss, so möchte ich dann auch enden, darüber könnt ihr nochmal nachdenken. Was ist eigentlich schlimmer? Und ja, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.